Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Und der Episode 126. Wir haben hier in diesem Podcast schon über sehr, sehr viele unglaublich inspirierende, wichtige Persönlichkeiten der Weltgeschichte gesprochen. Antoine Béchamp, Raymond Rife, Gaston Naysan, Dr. Robert Young, Andrew Jackson, George Washington und so weiter und so fort. Einer der größten Wissenschaftler, oder sagen wir, einer der größten wahrheitssuchenden Menschen der letzten 100 Jahre, den kaum jemand kennt oder sehr wenige Menschen kennen, trägt den Namen Viktor Schauberger. Und dieser Viktor Schauberger soll das Thema der heutigen und wahrscheinlich auch der nächsten Episode sein. Viktor Schauberger wurde geboren am 30.06.1885. in Holzschlag in Österreich. Witzig, oder? Ein Ort, der Holzschlag heißt für einen Förster, ist schon sehr ironisch. Der wurde geboren als Sohn von Förster Walter Schauberger, der 1914 im Ersten Weltkrieg gedient hat, der eingezogen wurde und zum Rapport gebeten wurde zum militärischen Dienst. 1919, 15 plus 19, 34, mit 34 ist Viktor Schauberger schon in die Fußstapfen seines Vaters getreten und ist selbst Förster geworden, aufgrund seines Interessens und seiner Beobachtungsgabe. Ist der Forstwissenschaftler geworden. Forstwissenschaftler in der Region unter dem Fürsten von Schaumburg-Lippe. Schaumburg-Lippe, erinnert euch an die Adelsfolge. Ich habe hier mal eine Adelsfolge veröffentlicht. Schaumburg-Lippe, ja, da hatten wir die Prämisse nach der Folge Jeder mit jedem. Und Schaumburg-Lippe geht ahnentechnisch hervor aus dem Niederländischen, dem Schwedischen und dem dänischen Königshaus und liegt südlich von Hannover. Das zeigt wieder einmal das, was wir auch in der Adelsfolge betont haben, dass Herkunft und Grenzen und so weiter denen vollkommen egal sind, das gilt nur für uns. Das war nämlich dann ein selbstständiges deutsches Fürstentum bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, 1946. Niederländisches, schwedisches und dänisches Königshaus. Viktor Schauberger, sagen wir mal, ein studierter Forstwissenschaftler mit einer sehr, sehr ausgereiften Beobachtungsgabe und einem inneren Antrieb, den Dingen auf den Grund gehen und die etablierte Wissenschaft nerven zu wollen. So ein Prototyp, in Anführungszeichen, Mensch. Wie ein Mensch eigentlich zu sein hätte, wie wir Menschen heute in 2026 aber nur noch ganz rar auftreten. Viktor Schauberger war definitiv ein Verfechter göttlicher Gesetze. Wenn wir seine Ausarbeitung sehen, wenn wir seine Schriften, seine zusammengetragenen, schriftlich festgehaltenen Dinge lesen und wie er sich äußert, da muss man nur 4 Sätze lesen, dann weiß man schon Bescheid. Auf jeden Fall göttlichen Gesetzen folgend. Der absolute Schwerpunkt seiner Forschung ist definitiv das Wasser. Das Wesen des Wassers. Hört sich jetzt schon komisch an, ne? Das Wesen des Wassers. Da werden die meisten sagen, pff, wie, Wasser? Soll Wasser für ein Wesen haben? Relativ früh hat Viktor Schauberger gesehen und erkannt, dass das Handeln der, in Anführungszeichen, Wissenschaft bezogen auf das Wasser, nicht nur das Wasser, den Wald und das Feld, von vorn bis hinten eigentlich überhaupt nicht passt und dafür sorgen muss, dass wir auf sehr, sehr ernsthafte Probleme zusteuern. Wir reden jetzt hier von 1920, 1930. als er das niedergeschrieben hat. Es war vor 100 Jahren, darf man nie vergessen, bei dem, was ich hier so erzähle. Dieses Wasser und sein erarbeitetes Wissen darüber hat der Schauberger sich zu seinem Karrierebeginn zunutze gemacht. Da ist er nämlich hingegangen und hat sogenannte Schwemmanlagen gebaut. Schon mal jemand gehört? Schwemmanlage, was könnte eine Schwemmanlage in Österreich zum Beispiel sein? Das sind generell Anlagen aus Holz gewesen, die die Aufgabe hatten, Baumstämme, gefällte Bäume aus den bergigen Regionen ins Tal zu transportieren. Kann man sich vorstellen, wenn man anfängt, Bäume zu fällen auf 1800 Meter, müssen die runter ins Tal, wenn man damit Möbel bauen will oder die als Brennholz nutzen will. Und seine Anlagen sollten die Baumstämme nicht nur runterbringen, das haben sie auch getan. Und zwar relativ erfolgreich, in einer Art und Weise, die bis dahin absolut unerreicht und unvergleichbar war. Anatomisch und wirtschaftlich waren seine Anlagen allen Anlagen dieser Zeit voraus. Weil der Schauberger hat die so konzipiert, dass der, was jeden Firmeninhaber und oder jeden Offiziellen eines adligen Königshauses ja interessiert, dass er den wirtschaftlichen Ertrag am Ende deutlich nach oben korrigieren konnte. Wenn eine normale Anlage dieser Zeit einen Baumstamm pro Minute transportieren konnte, von oben nach unten, dann haben Schaubergers Anlagen 30 minütlich ins Tal gebracht. 30 Baumstämme pro Minute, um einen Vergleich anzustellen. Das konnte und wollte natürlich niemand glauben, sodass es damals wirklich zu einer Live-Präsentation, einer Live-Show kam, und zwar vor Fürstin und Fürst. Weil die Anlage natürlich nutzen und großflächig installieren wollten. Und dem Schauberger gesagt haben, okay, alles klar, wir finanzieren dich. Wenn das stimmt, dann machen wir das und wir finanzieren dich. Geht komplett aufs Haus, die Entwicklung. Allerdings ging die erste Präsentation vor Fürst und Fürstin so ziemlich in die Hose. Es ist eine Blockade entstanden in der Anlage und einige Baumstämme wurden aus der Anlage herausbefördert, was natürlich nicht passieren sollte, weil dann wird es schwer. Dann kommen die nicht da an, im Tal, wo die ankommen sollten. Kann jemand einen Tisch bauen und der Kamin bleibt auch kalt. Schauberger hat dann also ein Zeitfenster bekommen von Fürst und Fürstin. Haben gesagt, alles klar, das machst du. Du hast 4 Tage Zeit und dann funktioniert das Teil. Sonst rappelt's. Weil die beiden ihn ja finanziert haben für diese Entwicklung. Und auch, weil Viktor Schauberger, selbstbewusst wie er war, relativ dick aufgetragen hat und denen versichert hat, dass die Anlage definitiv funktionieren wird, tat sie bei der Präsentation Vorführeffekt leider nicht. Leider können wir streichen. Weil die Lösung, die Schauberger dann aus dem Hut gezaubert hat, kam dem, als der sich nach dieser verkorksten Präsentation auf den Waldboden gesetzt hat, und sich quasi auf eine Schlange gesetzt hat, mehr oder weniger. Und die Schlange ist dann vor ihm weg. Und er hat sich die Bewegung der Schlange angeschaut. Die wahrgenommen. Und das hat dem ins Bewusstsein gebracht, was der zu tun hatte. Dann ist dem klar geworden, ich weiß, was meinen Anlagen fehlt. Ich weiß, wo das Problem ist. Also ist er hingegangen, hat seinen ganzen Schreinertrupp zusammengepfiffen und hat innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb dieser Frist des Adelshauses, hat er die Anlage korrigiert. Und zwar ist er hingegangen und hat Kurven in die Anlage einbauen lassen. Kurven, habt ihr schon mal gesehen, wenn eine Schlange sich fortbewegt, live oder im Fernsehen, in einer Tierdoku? Wahrscheinlich. Er hat Kurven in diese Anlage einbauen lassen, die diese Schlangenbewegungen nachahmen sollten. Ich habe letztens ist mir das auch so klar geworden, gesehen, wie sich jemand auf dem Skateboard fortbewegt hat. Und zwar kann man ja die Achsen in einem Skateboard weich und hart stellen. Und man kann die hart stellen und dann hat man einen Fuß drauf und der rechte Fuß, der stößt an. Aber man kann die auch weich stellen. Und wenn die Jungs die weich stellen oder die Mädels, der hier niemanden diskreditieren oder vernachlässigen, dann bewegen die sich mit parallel zum Board stehend mit beiden Füßen drauf in Schlangenbewegungen. Quasi in kleinen Unendlichzeichen und stoßen sich nie ab. Nur durch diese Bewegungen, diese Schlangenbewegungen, Unendlichzeichen quasi, bewegen die sich die ganze Zeit vorwärts. Man könnte sagen, in spiralförmigen Bewegungen. Auch noch ein interessantes Thema werden bei Schauberger hinsichtlich seiner Patente, was die spiralförmigen Bewegungen angeht. Also hat er die Anlagen korrigiert und war damit erfolgreich. Man muss sich das aber mal vorstellen. Holzprofile, Halbkreise aus Holz zu einer Schlängelleitung zusammengesetzt, sodass die optimalen Wasserbewegungen kreieren in dieser Bobbahn, die dann dafür sorgen, dass Baumstämme von 15 Metern, 20 Metern und 1,5 Meter Durchmesser ohne anzuecken und ohne zu verkanten in dieser Anlage ins Tal gleiten. Wie auf einer Sommerrodelbahn. Habe ich früher geliebt, wenn wir in Österreich waren. Haben wir immer nach Sommerrodelbahnen gesucht. War eine Sensation. Hat er also ganzheitlich übernommen von dem Bewegungsmuster einer göttlichen Schlange. Einer wirklich göttlichen Schlange, ne? Nicht die Schlange, die die andere Seite symbolisch einsetzt, sondern eine wirkliche Schlange. Warum sonst sollte das möglich sein, dass sich eine Schlange mit diesen Bewegungen in diesem Tempo nahezu geräuschlos fortbewegt? Ja, die ist, natürlich macht die ein minimales Geräusch, aber gemessen daran, was für ein Körper sich auf einem, sag ich mal, Waldboden bewegt, mit was für einer Bewegung, ist die quasi stumm. Und die Dinger sind schnell. Ja, wenn wir mal über Vipern und so weiter sprechen, das ist unfassbar, was die für eine Geschwindigkeit kreieren können mit diesen Schlängelbewegungen. Man muss immer nur hinschauen in der Kreation. In der göttlichen Kreation. Das betont Schauberger auch immer wieder. Die Naturgesetze, die göttlichen Gesetze. Dahin muss der Mensch zurückkehren. Der Mensch muss mal hingucken, wie die Dinge eigentlich funktionieren und die nachahmen. Und nicht über seinen möchtigen wissenschaftlichen Weg versuchen, Dinge zu kreieren, die alles genau ins Gegenteil verkehren. Danach, nachdem die Präsentation dann geglückt war, wurde der Schauberger nach Wien auf Landesebene befördert in Österreich. Wo der allerdings nur angeeckt ist, können wir uns vorstellen, bei so jemandem. Auf Regierungslandesebene, wenn der da landet. So, als würde man mich jetzt in den Bundestag stecken. Was soll da passieren? Natürlich ging der Typ in Wien einem gewissen Schlag Mensch vor Ort richtig krass auf die Düse. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Als Wissenschaftler hat Viktor Schauberger über die Jahre hinweg sehr, sehr viele Patente angemeldet, die sich eigentlich fast alle um das Thema Wasser drehen. Bevor wir allerdings dazu kommen, noch nicht zu den Patenten, sondern zum Thema Wasser und speziell zum Thema Grundwasser, und was Viktor Schauberger zum Thema Wasser sagt, wie er Wasser sieht, wie Wasser aufgebaut ist, wie Grundwasser funktioniert. Beschäftigen wir uns mal ganz kurz mit diesem Thema Grundwasser. Ihr kennt es alle, das Thema, gerade in den letzten Jahren. Ja, wenn es im August jetzt 3 Tage heißer als 28 Grad ist und 5 Tage nicht regnet, dann ist direkt Erderwärmung, Klimawandel, Wassersparen, einmal in der Woche den Garten sprengen, am besten nur 2-mal in der Woche duschen und am besten auch nur noch 1 Liter am Tag trinken, weil sonst kommt in Kürze nichts mehr aus der Leitung und wir vertrocknen alle. Ein Zustand, von dem man sagen könnte, wenn das so ist, wenn das Grundwasser knapp wird, dann ist es sehr gut möglich, dass diesen Zustand jemand kreiert hat, wozu wir kommen werden. Habt euch generell schon mal Fragen zum Grundwasser gestellt? Man stellt sich ja Fragen zu gewissen Themen. Ja, man kann sagen, okay, Ernährung habe ich mir schon mal angeguckt, habe ich mir schon mal Fragen zugestellt. Man kann sich fragen, jetzt gerade aktuell bei uns immer wieder ein Thema, was in Gottes Namen sind diese Sterne? Was verbirgt sich dahinter? Ja, und man kann sich auch noch zu ganz vielen anderen Themen, kann man sich Fragen stellen. Fragen zum Grundwasser, schon mal gemacht. Was ist das Grundwasser eigentlich? Was bildet denn bitte den Grund? Woher kommt das Grundwasser? Von oben, von unten? Füllt sich das nur immer wieder durch den Regen auf? Aber ist der Regen nicht laut Wissenschaft eigentlich verdunstetes Wasser des Erdbodens, also auch Grundwasser? Wie soll der also das Grundwasser auffüllen, in dem jetzt mehr niederregnet als verdunstet? Was sind Bachläufe und Flüsse? Ja, ernähren sich Bäume auch vom Grundwasser? Wie kommen zum Beispiel Häuser in Bergregionen an Grundwasser? Fließt es auch in Bergen auf 1412 Meter Höhe? Und gegen das eigentliche Gefälle und die Mörderkraft, Gravitation? Fragen über Fragen über Fragen über Fragen, wenn man sich mal Fragen stellt zum Grundwasser. Und das, Viktor Schauberger hat viele Fragen gestellt. Auch bezogen auf die wasserwissenschaftlichen Erklärungen. Nicht nur sich, sondern darüber hinaus der Wissenschaft. Die Fragen von Viktor Schauberger, die klingen dann so. Was ist Temperatur? Was ist Wärme? Was ist Kälte? Warum pulst und atmet das Wasser? Auch wieder so eine Frage, wird jeder denken, hä, pulst, atmet das Wasser? Hat der gesoffen? Warum steht die Forelle im reißenden Bach wie durch einen Zauber still? Das ist so eine Arbeit, die Schauberger gemacht hat, kurz zum Hintergrund. Der hat Forellen beobachtet in reißenden Bächen. Werden wir nicht im Detail darauf eingehen, aber das ist so eine ganz zentrale Arbeit, die ihm sehr, sehr viel ins Bewusstsein gebracht hat. Im reißenden Bach stehen die Dinge, als wären die da, als wären die tot. Als wären die da einfach hingesetzt und irgendwie mit so einem Karabinerhaken unten am Boden festgemacht. Die bewegen sich überhaupt gar nicht. Kein Zentimeter. Und dann wandern die den reißenden Strom hoch. Zu allem Übel springen die dann auch noch Wasserfälle hoch, mehrere Meter. Verrückt. Ganz, ganz interessante Arbeit von Schauberger. Können wir vielleicht in der nächsten Folge mal kurz behandeln. Warum ist an den Polen das Wasser am Grunde wärmer? Fragt er. Ja, wir sind an den Polen und unten am Grund ist das Wasser wärmer als oben. Warum ist es an der sonnenbeschienenen Oberfläche an den Polen so eisig kalt? Ist ja eigentlich exposed, oder? Der Sonne ausgesetzt. Warum ist es kälter als unten? Warum sind am Äquator die Wassertemperaturen an der Oberfläche so warm? Warum durchbohrt steigendes kaltes Wasser den härtesten Stein? Wieso kann der warme Golfstrom das kalte Meerwasser verdrängen und tausende Kilometer im Temperaturgegengefälle ohne mechanisches Gefälle über Berg und Tal seiner Wege ziehen? Das ist mal eine Frage. Der Golfstrom, der warme Golfstrom, der schiebt einfach das kalte Meerwasser beiseite und fließt gegen ein Temperaturgegengefälle. Ja, das heißt, der ist sich 25 Grad warm, das Wasser drumherum ist 10 Grad. Der schießt da einfach durch, ohne dass es ein mechanisches Gefälle gibt, zieht er da seiner Wege. Hoch und runter und hoch und runter, gegen Berg und Tal. Warum ist der Salzgehalt der Meere verschieden? Fragen über Fragen hat Schauberger gestellt und niedergeschrieben. Und auch Fragen, die klar machen, von welchem Schlag dieser Typ war. Ständig auf der Suche. Immer und überall, ohne Rücksicht auf Verluste. So intelligente Fragen, alles in Frage stellend, der Wissenschaft Fragen stellend, die natürlich darauf keine Antwort hat, beziehungsweise nicht geben darf. Und wenn sie die gibt, ist die nicht wahrheitsgetreu. Die würden sagen, ja klar, an den Polen ist doch, da unten ist das Wasser doch dem Erdkern näher, darum wird es wärmer. Ja, ja, klar. Und alles, die ganze Geschichte beginnt mit der Manipulation des Wassers. Dem, wie Schauberger sagt, Blut der Erde. Diese Manipulation ist wichtiger, im Negativen wichtiger, als die Vergiftung der Luft, des Bodens, der Nahrung und sonst irgendeines Einflusses, dem wir hier ausgesetzt sind. Ist alles wichtig, aber es startet alles mit dem Wasser. Manipulation, zum Beispiel mit Hilfe von Staudämmen, die wir alle kennen, aber vor allem eine Manipulation und das ist auch eigentlich nie Thema gewesen, die Regulierung, in Anführungszeichen Regulierung, der natürlichen Flussläufe. Gerade, schnell wie möglich hat der zu fließen, der Fluss. Nicht so, wie der eigentlich fließt, natürlich. Deswegen nehmen wir einfach mal die komplette Uferzone weg und knallen Donau und Rhein in ein Betonbett, ganz einfach. Zitat Viktor Schauberger. Wohin wir schauen, zeigt sich dieser furchtbare Zerfall der Brücken des Lebens. Wunderbare Wortwahl, der Brücken des Lebens. Der Kapillaren und der von ihnen aufgebauten Körper. Hervorgerufen durch die mechanische und sinnlose Arbeit des Menschen, die dem Blute der Erde, dem Wasser, die Seele nahm. Was nach Schauberger die Seele des Wassers ist, werden wir im Verlauf dieser und der nächsten Episode definitiv lernen. Und dazu machen wir jetzt einen Sprung ins kalte Wasser, nämlich das Grundwasser. Oft haben wir schon über unser nervales Sonnengeflecht gesprochen. Kann sich jeder jetzt mal selber beantworten. Was ist das, während ich einen Schluck trinke? Was ist das nervale Sonnengeflecht und wo liegt das im Körper? Das ist der Knotenpunkt unweit unseres Bauchnabels, hinter unserem Bauchnabel. Gebildet durch mehrere Nerven, die ganz in der Nähe des Bauchnabels, nämlich aus dem Rückenmark, austreten und sich da versammeln bzw. kreuzen, bevor die weiter an ihren Bestimmungsort wandern. Der Ort kann dann der dicke Zeh, die Niere, der Dickdarm, die Blase oder die Leber sein. Etliche Orte, wie wir hoffentlich wissen, des Körpers werden durch Nerven durchzogen. Nerven, die auch vorher Teil zum Beispiel dieses Sonnengeflechts waren. Wo kommen die her? Aus dem Kopf, richtig. Dieser Ort, auf dem wir hier einen Fuß von anderen setzen, der ist ebenfalls im Besitz eines solchen Sonnengeflechts oder wie Schauberger es nennt, Isolierschicht. Auch ein sehr schöner Ausdruck. Isolierschicht, die Erdnarbe, der Boden, auf dem wir gehen. Der Austauschpunkt zwischen Geosphäre und Atmosphäre. Also zwischen Erdreich und Luftreich, griechisch Atmosdampf, griechisch Geo, Erde. Stellt euch eine Körperzelle vor. Im Innern der Zelle das Erdreich, außerhalb der Zelle die Atmosphäre, unser so oft zitierter Zwischenzellraum. Wie im Kleinen, so im Großen. Hermetische, alchemistische Gesetze, alles wiederholt sich am Ende des Tages aufgrund des göttlichen Bauplans. Stellt euch mal bitte ein Stück Mischwald vor, 15 mal 15 Meter. Verschiedenartige Bäume, Sträucher und Gräser mit unterschiedlicher Breite und Höhe. Und jetzt ziehen hier dunkle Wolken auf und beginnt zu regnen. Was haben wir dazu in der Schule gehört? Wasser fällt auf den Boden, versickert gemäß der Trockenheit des Bodens mehr oder minder gut, durchstreift dabei die verschiedenen Schichten des Bodens, bis es irgendwann im Grundwasser landet und über das Grundwasser wieder ins Meer gelangt. Am Ende des Tages. Oder, wenn es nicht auf dem Waldboden landet, versorgt das Seen, Bäche und Flüsse und lässt deren Wasserspiegel ansteigen oder eben absinken, wenn der Regen ausbleibt. Oder es landet auf dem jetzt heißen Sommerasphalt, der von den von uns geteerten Straßen verdampft. Und zwar unmittelbar. Allerdings versickert es nur in Richtung Tiefe und Grundwasser, wenn das nicht unterwegs von den Wurzeln der Pflanzen unserer 15 mal 15 Meter großen Laubwaldfläche aufgesogen wurde, richtig? Irgendwelche anderen relevanten Vorkommnisse auf diesem Weg? Nicht wirklich. Das bezeichnet man wissenschaftlich dann als den Wasserkreislauf. Und vorweg, als Schauberger Basis, weil wir uns jetzt seinen Ausarbeitungen bezüglich dem Thema Grundwasser zuwenden. Wasser ist nicht Wasser. Ich sag's nochmal. Wasser ist nicht Wasser. Nur weil wir hingehen können und diesen gelernten Namen eines Objektes oder einer Erscheinung nachplappern können, heißt es nicht, dass das Wasser im Rhein identisch ist zu dem Wasser eines Bergbaches in den Alpen auf 2517 Meter Höhe. Aber beides klassifiziert unser programmiertes Gehirn und die Wissenschaft, beziehungsweise durch die Wissenschaft programmiert, trotzdem als Wasser. Glauben wir wirklich, dass Wasser in einem stinkenden Stadttümpel jetzt im Sommer hätte die gleiche inhaltliche Zusammensetzung, das gleiche elektrische Potenzial, die gleiche Struktur, die gleiche in Anführungszeichen Seele wie Quellwasser in den Alpen auf 3000 Metern Höhe oder totes, destilliertes bzw. Osmosewasser sei gleich ionisiertem Wasser? Und trotzdem sieht es für unser Auge erstmal identisch aus, weil wir sowieso nicht richtig hingucken. Man könnte den Unterschied, zum Beispiel optisch, zwischen ionisiertem und Osmosewasser direkt sehen. Sieht erstmal identisch aus, wenn wir nicht richtig hinschauen, und hat von den Powers That Be die Bezeichnung Wasser erhalten. Was für uns wie Wasser aussieht, ist an sich in sich nicht identisch. Jedes Wasser ist anders, meine Lieben. Es gibt kein Wasser zweimal, weil Wasser einen eigenen Stoffwechsel hat. Wasser hat ein Wesen tatsächlich, eine Zusammensetzung, eine molekulare Anordnung, die nennt man dann Cluster, und auch eine Frequenz und ist abhängig von einer Fülle an Faktoren. Schauberger geht sogar so weit zu sagen, Thema für die nächste Folge, dass der wissenschaftlich gelehrte Standard des Wassers schon nicht korrekt ist. Offiziell besteht Wasser aus zwei Wasserstoff und einem Sauerstoffmolekül, H2O. Und das hat er auch bewiesen. Und sagt, es könnte einfach, mittels Elektrolyse könnt ihr das einfach widerlegen. Schauen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Episode genau an. Sehr interessant und ganz einfach. Müsste ich jetzt Schaubergers Lebenswerk zusammenfassen, so ist er ganz klar Wasserforscher. Mehr Wasserforscher als Förster. Wie kann ich selbst jetzt, wo es das nicht mehr gibt, naturidentisches Quellwasser produzieren. Dazu gibt es ein Patent. Wie kann ich Wasser für unendliche freie Energiegeneration nutzen? Der hat gesagt, in einem Tropfen Wasser steckt mehr Potenzial, als so ein blödes Kraftwerk an einem Tag produzieren kann. Wie könnten wir die Grundwasserbildung renaturalisieren? Alles Fragen, denen er nachgegangen ist. Und die der größtenteils vielleicht auch gänzlich beantwortet hat. Und jetzt zurück zum Wald. Normalerweise sollte es in einem gesunden Wald neben den unzähligen Baumarten auch unzählig Arten an Unter- und Nebenwuchs geben. Korrekt? Bodendecker, verschiedenartige Gräser, Büsche, Sträucher. Kurzum, eigentlich sollte das Auge, unser Auge in den Monaten von Mai bis Oktober gar keinen Waldboden sehen können. Macht das mal und sagt mir Bescheid, wie viel euer Auge im Juni oder jetzt im Juli oder jetzt im August in einem deutschen sogenannten Wald sieht. Sagen wir also, es gäbe diesen Unter- und Nebenwuchs noch. Und jetzt, 15 mal 15 Meter, beginnt es stark zu regnen. Das Erste, was diese flachen Gewächse, dieser Unter- und Nebenwuchs macht, ist was? Stellt euch das vor, Unter-Nebenwuchs ohne Ende, jetzt kommt Regen von oben, was passiert? Erstmal wird das Wasser von oben gebremst, ganz einfach, weil die Oberfläche dieser Gewächse, der ganzen Blätter, bremst den Regen. Dieser Regen bringt Abfallstoffe der Atmosphäre mit auf den Boden. Und die Geschwindigkeit wird jetzt erstmal reduziert. Das heißt, es ist unmöglich, mit Unter- und Nebenwuchs, dass größere Wassermengen ungebremst auf diesen Boden platschen können und alles mit fetten Tropfen überschwemmen und es einfach nur abfließt. Die Gräser und Sträucher werden immer wie ein Kissen wirken, wie natürliche Bremsen für den auftreffenden Regen. In diesem Vorgang, stellt euch meinen Garten mit einem Gartenschlauch und macht das mal auf dem Bodendecker, ein großes Blatt, haltet da mal das Wasser drauf, dann werdet ihr das sehen und merken. In diesem Vorgang werden die Wassertropfen zerstäubt. Ist logisch. Die werden aufgebrochen. Ist ein Widerstand, das Blatt. Dieser eine Tropfen wird in kleinere Tropfen aufgespalten. Und was passiert dann? Das Wasser kühlt sich ganz automatisch ab durch diesen Vorgang. Wenn ich nämlich die Oberfläche von dem Wasser vergrößere, ist mehr Oberfläche freigesetzt und dann wird die Masse abkühlen. Die Temperatur von Wasser ist übrigens in jeglicher Beziehung ein immens entscheidender Faktor für sein Wesen und das daraus folgende Verhalten. Durch dieses Zerstäuben passiert allerdings noch mehr. Die Konzentration, wie Schauberger das nennt, an ungeordnetem Sauerstoff im Regenwasser steigt jetzt an. Es wird also abgebremst, in der Temperatur gesenkt und im Gehalt von Sauerstoff gesteigert. Es dringt dann durch die Oberfläche in den Boden ein und trifft da unmittelbar unter dieser Isolierhaut des Bodens auf einen Stoff, auf dem eigentlich alles Leben basiert und der jeden von uns von vorne bis hinten durchzieht, der aber als der größte Feind dargestellt wird, zumindest in seiner Sauerstoffbindung. Kohlenstoff. Ja, Kohlenstoffdioxid ist der größte Feind. Kohlenstoff ist eins der 6 Elemente, die jedes Leben formen. Ohne Kohlenstoff kein Leben. Neben Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff. Stickstoff ist der Stoff mit 78%, der am konzentriertesten in unserer Atemluft vorkommt. Ja, nicht vergessen, Sauerstoff dagegen ungefähr nur 20-21%. Und der Rest ist ganz krass Kohlenstoffdioxid mit 0,4% oder so. Die größte Gefahr. Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor sind die anderen 5 neben Kohlenstoff. Ohne die kein Leben. Laut unserer Wissenschaft existieren sage und schreibe 20 Millionen Kohlenstoffverbindungen. Und dieser Kohlenstoff, ja, unmittelbar unter dem Häutchen des Grundes, unter dieser Isolierschicht, wird durch den Sauerstoff, der Regen dringt jetzt da ein, aktiviert und Schauberger nennt das aggressiv gemacht. Das heißt, der wird reaktions- und bindungsfreudig gemacht, weil der Sauerstoff da reinkommt. Das heißt immer Oxidation. Das heißt, der Kohlenstoff wird jetzt aktiviert und aggressiv, reaktions- und bindungsfreudig gemacht. Und demnach zieht er die Abfallstoffe aus der Atmosphäre an sich und wertet die qualitativ auf. Wenn wir uns Mineralsalze zum Beispiel anschauen, können wir machen, das ist ganz einfach. Magnesiumcarbonat ist eine Magnesium-Salz-Verbindung. Carbon, Kohlenstoff. Durch diesen Ablauf, durch diese Bindung mit Kohlenstoff, bekommen diese Stoffe, die mit Kohlenstoff gebunden werden, jetzt einen Aufwärtsdrang. Das heißt, die sagen eigentlich, oh, wir wollen wieder nach oben, wir wollen wieder raus, durch die Isolierschicht raus in die Atmosphäre. Deswegen entsteht dieser oftmals spürbare Auftrieb auf der Erdoberfläche. Und dieser Aufwind, während es noch regnet, wirkt jetzt dem fallenden Niederschlag zusätzlich zu den Bodendeckern entgegen. So existiert quasi Niederschlag und Aufschlag der aufstrebenden Stoffe und Gase von unten. Und somit wird diese ganz empfindliche Grenzhaut, diese Isolierschicht, maximal geschützt. Sehr wichtiger Vorgang, laut Schauberger. Durch den Mechanismus kühlt sich die Oberfläche des Erdbodens ab. Und diese Abkühlung ist Voraussetzung dafür, dass Wasser überhaupt in den Boden eindringen kann. Weil bei zu hoher Oberflächentemperatur des Bodens, wenn der sogar wärmer ist als dieser Regen, der da gerade runterkommt, findet es kaum bis gar nicht statt. Die Regel lautet also, für das Versickern des Wassers und am Ende die Grundwasserneubildung muss der Erdboden kühler als der auftreffende Niederschlag sein. Muss. Haben wir das schon mal im Sommer beobachtet? Ja, haben wir. Wenn Wasser kaum versickert, weil die Temperatur über Tage so hoch ist und der Boden dementsprechend fest. Aber nur weil der Boden trocken und hart ist, hat er nicht die Türen verschlossen. Wasser würde trotzdem eindringen und versickern können. Der entscheidende Faktor, so Schauberger, ist der Temperaturunterschied. Ja, das ist nicht so, dass, ja, muss erstmal eine Viertelstunde regen, der Boden wird aufgeweicht und dann sickert das ein. Mm-mm. Der Unterschied, das Problem ist der Temperaturunterschied zwischen Boden und Regen. Der Boden ist wärmer als der Regen und das sollte nicht so sein. Das Wasser, das jetzt in den Boden eindringt, ja, vorausgesetzt, das ist gegeben, klar. Natürlich wird der Regen den Boden abkühlen, wenn es in 20 Minuten regnet und dann würde er auch anfangen einzudringen, der Regen, ja, weil die Temperatur sich dann reguliert. Das Wasser, das jetzt in den Boden eindringt, wird also gebunden von unserem Kohlenstoff. Gebunden durch das Fruchtwasser der Erde, wie der Victor das nennt. Sehr schöne Namensgebung. Gemäß dem Fruchtwasser der Frau während der Schwangerschaft. Leben generierend wie das Fruchtwasser der Erde. Dieses Fruchtwasser, was der Fruchtwasser nennt, das ist das fertige Wasser des Erdreichs. Geht jetzt hin und bindet dieses in die Erde sickernde Atmosphärenregenwasser und besitzt dadurch eine einseitige Ladung. Das enthält also hochwertige Abfallstoffe, jetzt in einer Kohlenstoffbindung. Und auch, so Schauberger, in Anführungszeichen, minderwertige Stoffe, die aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften nach oben streben, ja, Auftrieb generierend. Heißt, unser Fruchtwasser in der Erde befindet sich in einem Schwebezustand. Besser gesagt, in einem fragilen Gleichgewichtskonstrukt. Die einen Bestandteile wollen wieder nach oben, die werden durch Kohlenstoff gebunden und wollen den Aufzug wieder hochnehmen. Die anderen, die nicht gebunden werden, streben weiter nach unten. Einerseits also eine Abwärtsbewegung und gleichzeitig mit dieser Abwärtsbewegung ein entstehender Auftriebsdrang durch die Bindung mit Kohlenstoff. Und die beiden heben sich gegenseitig auf. Heißt, es entsteht was? Ein Schwebezustand. Eine gewisse Harmonie entsteht. Diese Gegensätzlichkeit macht das Grundwasser zu einem Sammelbecken, einem Akkumulator für die atmosphärischen Stoffe von oben und die geosphärischen aufstrebenden Stoffe von unten. Es wirkt also genau wie eine Isolierhaut, wie die dünne Haut der Erdoberfläche und ist fähig, seinen Pegel zu verändern. Das bewegt sich auf und bewegt sich auch wieder ab. Gemäß der Konditionen, der chemischen Reaktionen, der göttlichen Gesetze, die in der Umgebung ablaufen. Am Ende gleichen diese Geschehnisse, gleicht das Grundwasser alles aus und bildet immer die ruhige Mitte. Die Basis in unterschiedlicher Höhe. Mal in 80 Metern Tiefe, mal nur in 65, mal in 105. Verständlich? Der Regen kommt, versickert im Boden. Angenommen, der Boden, für den Fall, dass der Boden eine geringere Temperatur hat als der Regen. Teile der Stoffe, der Abfallstoffe, der Atmosphärenstoffe werden durch Kohlenstoff gebunden und streben nach kurzer Zeit wieder aufwärts. Die anderen wollen weiter runter. Und im Boden bildet sich ein Sammelbecken in einem Schwebezustand, das man das Grundwasser nennt. Und all das, diese Basis, Schwebezustand in der Mitte, die alles ausgleicht, ist absolut zu vergleichen, die immer hoch und runter steigt. Ja, ist absolut zu vergleichen. Womit in unserem Körper? Mit unserer Atmung. Mit unserem Akkumulator. Beziehungsweise unserer Isolierhaut. Dem Zwerchfell. Wie funktioniert das noch bei uns? Atem fließt ein. Andersrum. Es entsteht ein Unterdruck durch die Kontraktion des Zwerchfells, was dazu führt, dass Luft einströmt in unseren Körper, in unsere Lungen. Am besten hoffentlich durch unsere Nase. Hoffentlich ist euer Mund geschlossen beim Atmen. Strömt ein und strömt auch wieder aus. Wenn dieser Unterdruck dann ins Gegenteil verkehrt wird, wenn nämlich das Zwerchfell sich wieder entspannt und der Bauchraum, die Bauchorgane von unten nach oben streben, nach oben drücken. Volumen sinkt, Luft wird automatisch rausgepresst, wie bei einem Ballon. Genau wie auch das Grundwasser im Erdboden bewegt sich das Zwerchfell ständig auf und ab und ermöglicht unseren Gasaustausch. Nochmal, dieser Satz, im Kleinen wie im Großen, hat seine Gültigkeit. Immer. Dieses alchemisch-hermetische Gesetz der Korrespondenz nennt man das, der Entsprechung. Ich habe das jetzt, diesen Mechanismus, in meinen Worten erklärt. Viktor Schauberger, der manchmal ein wenig mit der Zeit auch kompliziert und komplizierter geschrieben hat, muss man ein bisschen entschlüsseln und 10-mal, 20-mal lesen, der hat es so beschrieben. Durch die Entladung, Entladung heißt Entkeimung, ja, das Wasser gibt Salze ab und nähert sich der magischen 4-Grad-Grenze. Das ist eine magische Grenze, machen wir in der nächsten Folge. Und der Boden wirkt hier wie ein Filter und begünstigt die Entladung. Durch die Entladung der überschüssigen Aufbaustoffe aus dem Wasser sinkt das Grundwasser ab. Das ist das, was ich eben beschrieben habe. Kohlenstoff bindet gewisse Stoffe, die streben auf. Aber durch die Entladung, das Abgeben der Salze, auch der Mineralsalze und so weiter vom Grundwasser, initiiert das Grundwasser selbst ein Absinken. Ja, dadurch entsteht in der Erde durch dieses Absinken eine Art organisches Vakuum. Ja, durch das Absinken, ein Unterdruck, ein Sog, wie unser Zwerchfell das kreiert. Es entsteht in der Erde eine Art organisches Vakuum, welches die darüberliegenden Gegenstoffe einsaugt. Darüberliegenden meint er mit über dem Grundwasser liegend. Durch das Absinken des Grundwassers, des Vakuums, werden die darüberliegenden Gegenstoffe eingesogen. Natürlich, es entsteht ein Unterdruck. Das findet natürlich alles viel, viel langsamer statt, als bei unserer Atmung, die sekündlich abläuft. Nachdem diese mechanisch eingesogenen Atmosphärenstoffe aber die ungemein feine Grenzhaut passieren müssen, werden sie abgekühlt. Ja, das, was von oben kommt, was mit dem Regen kommt. Ja, die passieren die Grenzhaut, die Isolierschicht, den Erdboden werden dabei abgekühlt. Sie werden auch inaktiviert und ihrerseits ein Anzugspol und zwingen das mit Gegenstoffen übersättigte Grundwasser wieder zu steigen. Das ist der Gegenpart. Grundwasser kreiert einen Untersog, sinkt ab und die Stoffe, die von oben nachkommen, kreieren den Gegenpol, einen Anzugspol, was wieder dafür sorgt, dass das Grundwasser steigt. So funktioniert das im Boden auf und ab, ganz natürlich. Ihr kennt die Magneten aus dem Physikunterricht. Oder ihr kennt die vielleicht aus dem Physikunterricht, aber ihr kennt generell Magneten. Die beiden Nordpole aneinander gehalten, gleiten immer wieder aneinander vorbei. Geht nicht, kriegt ihr nicht gegeneinander. Göttliche Gesetze, soll ich euch sagen. Auch ein geiles Beispiel eigentlich, zwei Magnete. Werdet ihr nicht hinbekommen. Und in etwa so verhält sich das auch mit der Zusammensetzung im Boden. Über bzw. unter dem Grundwasser. Und das Grundwasser dazwischen ist das Sammelbecken, das durch seine Bewegung auf und ab immer wieder die Harmonie, immer wieder die Balance herstellt. Gemäß der Gegebenheiten der Umgebung, vor allem der Temperatur, sinkt es oder steigt es? Und dieser Ablauf, diese Funktionsweise macht es natürlich extrem manipulierbar. Durch den intelligenten Menschen. Wildschweine und Rehe werden das nicht manipulieren wollen. Die sind froh darüber, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Der bösartige Mensch allerdings hat sich anderes gedacht. Ja, Flut, Hochwasser, Wetter, Wasserknappheit generell kreieren. Haben sie clever gemacht. Das Verhalten des Grundwassers unten in der Tiefe ist mit den Geschehnissen in der Atmosphäre, auf dem Erdboden, über der feinen Isolierschicht absolut steuerbar. Ja, wir haben auch schon über Wettermaschinen und Harp und so weiter gesprochen. Aber das ist nochmal ein Zusammenhang, dem sind sich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht bewusst. Diese Atmung funktioniert ausschließlich, wenn dieser so wertvolle Unter- und Nebenwuchs im Wald vorhanden ist. Neben dem Wald generell natürlich. Ohne den gibt es quasi schon kein Auf und Ab des Grundwassers. Sondern was? Nur Ab. Da gibt es nur Ab. Das sinkt immer tiefer ab, das Grundwasser. Was haben wir heute für eine Situation? Was erzählen die uns? Ja, das Grundwasser geht immer tiefer, wird immer weniger. Warum? Es ist natürlich, hat Gott jetzt den Stöpsel gezogen und sagt, so, jetzt nehmen wir das Grundwasser mal weg. Der hat andere Mechanismen. Wenn wir dem hier noch länger auf den Sack gehen, dann macht er wieder von oben die Schleusen auf und dann gibt es Arche Noah 2.0. Aber nicht so ein Kinderkram. Nur ab gibt's dann. Grundwasser sinkt nur noch. Und vor allem dadurch voranschreitende Verwesungsprozesse und Bakterienbildung im Boden durch übermäßigen Sauerstoffgehalt und zu geringe Kohlenstoffkonzentration. Das ist das Ziel. Übermäßigen Sauerstoffgehalt im Boden kreieren und die Kohlenstoffe reduzieren. Denk dran, Kohlenstoff und das Leben. Wenn ich in diese Balance eingreife, es geht immer nur darum, in Balancen einzugreifen. Ganz einfach. Balance heißt Harmonie, heißt Gesundheit, heißt Natürlichkeit, heißt Göttlichkeit. Die wollen immer nur da eingreifen. Und das machen die. Dadurch wird der Sauerstoffgehalt im Boden gesteigert, Kohlenstoffgehalt wird abgesenkt und wir haben Verwesungsprozesse. Wodurch? Sich änderndes Milieu heißt was? Sich ändernder pH-Wert. Weil das Wasser jetzt ohne diese Bremsung und das Zerstäuben des Unterwuchses mit erstens viel zu viel Wucht auf den Boden trifft und zweitens in viel zu großer Menge. Heißt, Wasser wird nicht abgekühlt, heißt, die Temperatur des Bodens, wenn das jetzt immer passiert, steigt sukzessive an. Das führt dazu, dass der Sauerstoffgehalt des Bodens in Relation zum Kohlenstoffgehalt zu hoch wird. Muss so sein. Chemische Gesetze. Das sorgt wofür? Zu einer Milieuveränderung. Und laut Schauberger zu Verwesungsprozessen. Woher kennen wir das? Es ist wie bei uns im Körper. Milieu ändert sich, heißt pH-Wert ändert sich. Ja, nehmen wir unseren Darm, Dünndarm, pH-Wert von 7,4. Werdet ihr bei 100 Menschen wahrscheinlich keinen finden, der den hat. Sei denn, er hört diesen Podcast und hat mit mir schon mal zusammengearbeitet und sich um seinen Darm gekümmert und verstanden, wie wir eigentlich zu essen und zu leben hätten, damit das so ist. Milieu ändert sich, 7,4 ist nicht mehr da im Dünndarm. Heißt, die Mikroorganismen ändern sich, weil der pH-Wert sich ändert. Heißt, in einem pH-Wert von 6 leben ganz, ganz andere Mikroorganismen, Bakterien, als in einem pH-Wert von 7,4. Das heißt, Verwesung setzt ein. Fertig. Das ist ein bakterielles Problem dann in uns und auch halt hier im Boden, auf dem wir gehen. Ja, anstelle von nährstoffreichen, vitalen Erdschichten, immer weiter verwesende, verrottende, fermentierende, tote Masse. Guckt in die Landwirtschaft. Ja, sagt mir, wer da keine chemikalischen Dünger einsetzt und so weiter und so fort. Sagt mir, wo ihr vitale Böden findet, die noch das aufweisen, was sie eigentlich aufweisen sollten. Ja, es sei denn, sie sind biodynamisch bestellt. Aber auch bei denen ist es ein Thema, weil diese ganzen Gifte und Pflanzenschutzmittel sich mittlerweile natürlich überall verteilt haben. Alles tote Masse. Dieser natürliche Zustand, so wie das sein sollte, existiert heute kaum noch. Wenn ich es heute sage, natürlich in 2026, aber auch 1933 schon nicht mehr, wie Schauberger sagt. Und er sagt aber auch ganz klar und deutlich, wo die Ursachen dafür liegen. Und die größte Ursache, laut ihm, ist die Abholzung der Wälder, die dafür sorgt, dass wir diesen Verwesungsfall chronisch kreieren. Und dann gehen sie hin und forsten dann zum Beispiel diese abgeholzten Bereiche wieder auf, frei nach dem Motto, hey, schau mal, wir pflanzen Bäume, das ist doch super. Ist doch manchmal so, oder? Wenn man ein T-Shirt kauft, dann steht da irgendeine Firma, so, für dieses T-Shirt pflanzen wir eine halbe Eiche. Herzlichen Glückwunsch, kriegt man so ein Zertifikat, halbe Eiche und gleichzeitig werden 500 Eichen gefällt. Ist ein bisschen ironisch, ne, dass Viktor Schauberger so angefangen hat und diese Holzschwemmanlagen hergestellt hat. Aber, ja, ist halt alles ein Prozess und auch er hat diesen Prozess durchlaufen. Das Erwachsenwerdens, des Klarwerdens. Ja, man kann nicht direkt beim Ende starten. Wäre ein bisschen blöd. Ja, er hat diese Schwemmanlagen hergestellt in seiner Genialität und hat dann auch damit aufgehört, weil er irgendwann auch gemerkt hat, okay, warte mal, weiß ich nicht, die Abholzung so zu unterstützen, ist vielleicht dann auch am Ende des Tages nicht so geil. Aber durch diesen Prozess hat er verstanden, wie Wasser funktioniert. Und wie Energie funktioniert und wie Dinge, in welcher Form die zu fließen haben. Darüber hinaus ist er hingegangen und hat das Wasser, hat Uferzonen untersucht. Wo fließt hier Wasser, in welcher Temperatur, was ist ausschlaggebend dafür, dass das funktioniert? Was ist Schleppkraft im Wasser? Ganz, ganz interessante Themen werden wir in der nächsten Folge definitiv besprechen. Schleppkraft, der hat so geile Worte und Ausdrücke konzipiert, ist der absolute Wahnsinn. Was der Typ rausgefunden hat. Wirklich beeindruckend. Absolut beeindruckend. Und dann, wenn wir dann abgeholzt haben und wir alle für unser T-Shirt wieder einen Baum gepflanzt haben, dann kommt die Aufforstung. Womit forstet man auf? Schaut mal, in bergige Regionen, hügelige Regionen, womit forstet man auf? Mit Monokulturen. Dann geht man hin und sagt, so, wir haben jetzt hier 827 Eichen gesetzt oder Tannen meistens gesetzt. Dann guckt euch das mal an, nach einer Zeit, wie das aussieht. Ob das gesund aussieht, ob das natürlich, ob das göttlich aussieht, was unten mit dem Unter- und Nebenwuchs los ist. Das ist so dermaßen eklig und satanistisch. Wer glaubt denn hier bitte, dass irgendwas an 800 nebeneinander gepflanzten Nadelbäumen irgendwas mit Natürlichkeit zu tun hätte? Gibt's das, gäbe es das irgendwo ohne das Eingreifen von uns intelligenten Wesen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. In der EU ist der größte Abholzer, surprise, surprise, ist wer? Natürlich die intelligenten Deutschen. Gebt mal einen Tipp ab. Wie viel Hektar jährlich in Deutschland abgeholzt werden? 44.000 Hektar, 44.000 Fußballfelder. Nicht schlecht, oder? Oder in einem Jahr in Brasilien 11.000 Quadratkilometer Amazonaswald. Das ist so dermaßen geisteskrank, wie diese wissenden Studierten unter uns nun einmal sind. Und leider wir alle, weil die haben uns alle programmiert mit Schul- und Uniwesen. Absolut krank im Geiste. Programmiert mit Zertifikat. Wie bei der Zauberer von Oz. Was willst du? Dein Zertifikat? Ja, hier hast du einen Abschluss. Hier ist dein Zertifikat. Viel Spaß und jetzt zieh ab. Und da war die Vogelscheuche mit zufrieden. Gesagt, oh geil, ist ein Zertifikat. Das heißt, ich bin schlau, ist aber immer noch strohdoof. Schauberger, der liefert in seinen Ausführungen noch Möglichkeiten. Ja, wohlgemerkt immer noch vor 100 Jahren, wie man das Ganze langsam wieder in Richtung natürlichen Zustand zurückdrehen kann. Zum Beispiel, sehr intelligente Idee, durch Staudämme, durch intelligente Staudämme, nicht diese Intelligenz, mit denen die inzwischen gut 850.000 Staudämme auf der ganzen Welt gebaut haben, um die komplette Erdzirkulation, Erdwasserzirkulation zu manipulieren, das Grundwasser zu manipulieren und alles zu manipulieren, das Wetter zu manipulieren damit. Nee, anders. Schauberger hat das anders gesehen. Weil die Stauungen, die wir kennen, die fördern ständig halbe Kreisläufe, wie man das nennt. Und die verhindern die Grundwasserneubildung komplett, deswegen halber Kreislauf. Aber das Blut der Erde, gestaut durch 850.000 Staudämme, sollen wir mal die Parallele zu unserem Körper ziehen? Was würde da passieren, wenn man das machen würde? Schlaganfall, Herzinfarkt, Patient hört auf zu atmen. Und das hat die Erde auch schon getan. Die Grundwasseratmung und somit Quellwasserbildung findet kaum mehr statt. Grundwasser, gesundes Grundwasser, was fertiges Wasser kreiert, laut Schauberger, ist Quellwasserbildung. Dieses fertige Wasser wäre das Quellwasser. Und um zum Anfang zurückzukehren, dieser Fakt beeinflusst alles oberhalb der Schutzhaut der Erde. Von der Nährstoffdichte des Bodens bis hin zum Wettergeschehen wie Überflutung. Ich meine, wir glauben doch nicht im Ernst, dass wir allein in Deutschland jährlich 44.000 Hektar Baumfläche abholzen, ohne eine Konsequenz. Oder glaubt das hier irgendwer? Ist irgendwer hier in diesem Podcast so dämlich? Dann bitte abschalten und nicht mehr einschalten. Nein, Quatsch. Der jetzt darüber erfahren. Und jeder von uns hat die Möglichkeit hinzuschauen, hinzuhören, zu lernen und sich Dingen bewusst zu werden. Und jetzt habe ich diese Dinge in euer Bewusstsein gebracht. Bewusstsein implantiert. Inception. Der Gedanke ist gepflanzt. Schauberger spricht von unterirdischen Stauungen. Seine Staudämme sind unterirdisch. Und das führt dazu, dass das Erdreich ständig abgekühlt wird. Und so erstmal trotz fehlendem Unter- und Nebenwuchs, weil wir müssen ja da anfangen, wo wir sind, das gibt's nicht, ja, viel zu wenig, dafür sorgen, dass der auftreffende Niederschlag immer wärmer ist als der Boden. Und somit immer Zugang zum Versickern bekommt und am Ende Grundwasser bildet. Voller Kreislauf. Regeneration der Grundwasserspiegel und Steigerung der Fruchtbarkeit des Bodens und somit systematische Aufforstung von Unter- und Nebenwuchs. Wenn die da mitspielen würden und die Entscheidungsfäller, Macher, Geber das so umsetzen würden, dann wird das ruckzuck schneller als wir gucken können, wäre das Thema geregelt, weil das wissen wir auch. Gemäß unseres eigenen Körpers, wenn wir in der Natur wieder ihre Natürlichkeit zurückgeben und ihr die Möglichkeit geben zu regenerieren, dann passiert das aber ganz, ganz schnell. Das Grundwasser wird durch seine Aufwärtsbewegung Nährstoffe in die oberen Erdschichten transportieren und normalerweise für uns zugänglich als Quelle heraussprudeln an dem einen oder anderen Ort. Das wäre der natürliche Zustand. Wie einst. Ja, wann eigentlich? Keine Ahnung. Schauberger selbst, der berichtet in seinen Ausführungen noch von Quellen. Quellen, die gefürchtet waren, weil Tiere davon getrunken haben und kurze Zeit später tot umgefallen sind. Klong, wie zum Beispiel die Hundsgrotte. La Grotta del Cane in den pflegerischen Feldern zu Kampanien bei Neapel. Ganz interessant. Ja, seltsamerweise nach dem Zweiten Weltkrieg zugemauert und unzugänglich gemacht. Nicht, dass noch jemand erfährt, was Quellwasser ist. Hm? Heute so erklärt, ganz, ganz lustig, weil aufgrund der Kohlenstoffdioxid-Situation in der Grotte der Tod eingetreten ist. Überm Boden, durch die vulkanische Aktivität, war die Kohlenstoffdioxid-Konzentration dann so krass, dass die Hunde da reingelaufen sind und tot umgefallen sind. Ja, die Hunde haben nicht gemerkt, dass irgendwas mit der Atmung war, dass die da drin nicht so gut atmen konnten. Nee, die sind dann freiwillig, sind die dann in die 8x9 Meter große Grotte gegangen und haben sich da hingesetzt und gewartet, bis sie gestorben sind. Logisch. Auf jeden Fall. Die eigentliche Frage ist, dass das Quatsch ist, ist ja klar. Aber die eigentliche Frage ist, warum kann Quellwasser tödlich sein? Sollte uns das nicht eigentlich beflügeln? Ist quasi ionisiert, fertiges Wasser, perfekt für uns. Damit werden wir die nächste Episode starten. Und dann auch mehr zu Flussläufen und Ufermanipulation und Schaubergscher Landwirtschaft und wie die nach ihm eigentlich zu laufen hätte. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, die Pause war lang. Ich werde auf die Gründe überhaupt nicht eingehen. Aber kreative Prozesse fordern auch ein bisschen Freiraum und Luft und Klarheit und immer wieder Ausrichtung und Harmonie bei mir selbst. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass Schauberger die nächste sein wird. Und war es jetzt auch. Deswegen habe ich mein Versprechen gehalten. Jetzt hat euer Leben wieder einen Sinn. Der Health Resolution Podcast ist zurück. Die nächste Folge wird wieder über Viktor Schauberger gehen. Freut euch drauf. Wir haben hier nur Dinge angerissen. Wir werden da noch tiefer eintauchen in die Materie. Vielleicht kommen auch noch zwei Folgen. I have no idea. www.healthresolution.de, Health Resolution Podcast auf Telegram. Und dann wünsche ich euch 17:17. 17:17 und jetzt genau bam, eine Stunde aufgenommen. Right. 17, diese ominöse 17. Wo ist eigentlich diese 17? Wo ist eigentlich dieses Q? Wird mal Zeit langsam. Nicht wahr? Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Heiße Tage. One love and I'm out. They gon' say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted, same as someone who takes drugs. Heal a body, spirit plus the mind and soul. Understand the common goal, plant-based.